Hey, ich bin Wiebke. Ich lebe seit vielen Jahren ganz im Norden von Schweden. Und das hier? Das ist Polarfunk. Wenn dich das Leben mit Schnee und Eis, aber auch die skandinavische Lebensart interessiert, dann bist du hier genau richtig. Polarfunk, mein Podcast mit Geschichten aus dem Norden. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Polarfunk, dem Podcast über das Leben, die Menschen und die kleinen und großen Geschichten aus dem hohen Norden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sobald die Tage kürzer werden, zieht bei mir immer so ein ganz besonderer Zauber ein. Die Welt wird irgendwie ruhiger, die Dunkelheit vor allen Dingen hier im Norden wird dichter und irgendwie scheint auch alles ein bisschen näher zusammenzurücken. Und jetzt steht ja auch die Weihnachtszeit vor der Tür und die Tage sind dann geprägt von Kerzenschein, Besinnlichkeit und auch von all den altbekannten Weihnachtstraditionen. Und irgendwie finde ich immer jedes Jahr, dass ein richtiger Zauber in der Luft liegt. Und heute wollen wir ein bisschen über diese Traditionen sprechen in Skandinavien, aber auch über eine ganz besondere Tradition. Denn ich habe einen ganz tollen Gast. Ich habe die liebe Tanja Köhler eingeladen. Und es soll heute ein bisschen um die Rauhnächte gehen. Tanja ist Autorin, Psychologin und Expertin für Rituale rund um Achtsamkeit. Und gemeinsam wollen wir herausfinden, warum uns eigentlich diese stillen Tage in der Weihnachtszeit, nach der Weihnachtszeit so tief berühren und was wir vielleicht daraus alle lernen können und mitnehmen können. Und bevor sich Tanja gleich nochmal selber einmal vorstellen soll, habe ich wie jedes Mal eine kleine Nordnotiz für euch vorbereitet und frage mich nämlich und auch meinen Gast, ob ihr nämlich wisst, warum in Schweden viele Familien an Weihnachten immer eine Schüssel mit Grütze oder mit Milchreis vor die Tür stellen und ob Tanja oder ob ihr vielleicht wisst, welcher kleiner Zauber hinter dieser Tradition steckt. Und am Ende werde ich es auf jeden Fall auflösen. Tanja, weißt du das dann?
Ich habe eine Hypothese. Und die Hypothese heißt, das sind bestimmt irgendwelche Glückswichtel, Weihnachtswichtel unterwegs und dann wird das rausgestellt und dass die dann satt werden und das Glück im Haus einhält. Also irgendwas mit dem Glück hat das zum Tun.
Das könnte sein. Es geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung und am Ende werde ich es auf jeden Fall nochmal auflösen und ein bisschen über die Tradition dahinter erzählen. Aber jetzt erstmal zu dir, Tanja. Ich freue mich total, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich dachte mir, vielleicht für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, magst du dich vielleicht einmal vorstellen und vielleicht auch erzählen, wie du persönlich eigentlich zu den Rauhnächten gekommen bist.
Da darfst du mich dann gleich unterbrechen, wenn ich soweit bin. Erstmal mache ich ein Lot von dir. Du bist ja ganz oben in Lappland, ne? Hm. Und wenn man von da oben eine Linie zieht, dann kommt man ja irgendwann mal durch Dänemark durch, ne? Dann kommt man durch ganz Deutschland durch und fast am südlichsten Zipfel von Deutschland, im Schwabeländle, fast in der Nähe vom Bodensee, da komme ich her und da lebe ich. Und jetzt haben wir eine große Verbindung über ein paar tausend Kilometer.
Ja.
Ich habe einen wunderbaren Sohn, der ist gerade ausgezogen. Das ist dieses sogenannte Empty Nest und tatsächlich bin ich ganz happy darüber, weil es so viel Freiräume schenkt, aber er kommt morgen auch wieder und von dem her freue ich mich. Ich bin Diplompsychologin, wie du es schon gesagt hast. Meine Leidenschaft gilt tatsächlich den ruhigen, stillen Momenten. Ich bin unfassbar viel draußen in der Natur und habe da einen tollen Weggefährten dabei, den Luke, ein Vierbeiner. Ohne den geht gar nichts und ich bin total ängstlich und zugleich mutig. Ich habe mir nämlich ein Wohnmobil gekauft und erkunde damit die nordischen Länder. Ich glaube, das ist das, was man mal so sagen kann als allererstes über mich.
Sehr schön. Und dann hast du ja dich irgendwann angefangen mit den Rauhnächten zu befassen und hast darüber ja auch ganz, ganz tolle Bücher geschrieben, bist auch Spiegel-Bestseller-Autorin. Mhm. Das muss man ja auch erstmal schaffen, also eine ganz tolle Leistung hast du da auf jeden Fall erbracht. Aber wie kam das denn, dass du dich mit den Rauhnächten auseinandergesetzt hast und vielleicht kannst du auch kurz erklären, was die Rauhnächte sind für diejenigen, die das vielleicht jetzt noch nie gehört haben?
Mhm. Dann fange ich erstmal mit der sogenannten Definition an. Die Rauhnächte, das ist die Zeit zwischen den Jahren, also zwischen dem 25. 20. Dezember und dem 5. Januar oder 6. Januar, je nachdem, in welcher Region man ist. Und das ist die dunkelste Zeit des Jahres und zugleich war das früher auch die stillste Zeit des Jahres, weil das Feld war bestellt, es war alles gerichtet und die Menschen konnten nur eins, sie konnten innehalten und das zurückliegende Jahr darüber nachdenken, was war und zeitgleich sich auf die Zehenspitzen zu stellen, um zu schauen, was kommen wird. Und früher war halt viel Aberglaube da. Man musste sich in Wetterprognosen sozusagen auf Orakel verlassen. Und so hat man gesagt, alles, was an einem dieser Tage passiert, hat eine tiefer gehende Bedeutung für das kommende Jahr. Da ranken sich unfassbar viele Bräuche und Sagen und Annahmen dazu. Ich glaube, das würde ein ganzes Lexikon füllen. Je nachdem, wo man ist eben auch. Aber es ist schon etwas typisch, sage ich mal, in Deutschland, in Österreich, in Teilen von Schweiz. Und ich glaube, auch oben bei euch im Norden ein bisschen in abgewandelter Form, aber auch mit den Rauhnächten übrigens auf der ganzen Welt gibt es Rituale genau in dieser Zeit. Es muss also was spirituell Besonderes sein.
Ja, ich habe ein bisschen gelesen dazu, wie das in Schweden ist oder in Skandinavien. Tatsächlich habe ich diesen richtigen Rauhnächte-Brauch, wie wir den aus Deutschland kennen, habe ich leider nicht finden können. Aber auf jeden Fall sagt man auf Schwedisch Mellandagar, also sind die Tage dazwischen. Und was ich herausfinden konnte, ist, dass man damals auch gesagt hat, dass man keine schweren Arbeiten in dieser Zeit verrichten sollte, weil es Unglück bringt fürs nächste Jahr. Und dass der Glaube ganz tief ist, dass die Grenze zwischen den Welten ganz, ganz dünn ist. Und die Tradition hier in Schweden ist, dass man glaubt, dass in dieser Zeit auch die Geister der Verstorbenen wieder in unsere Welt kommen, leicht reintreten können. Und eine alte Tradition, die ich finden konnte, die fand ich ganz interessant, ist, dass man eben zum Beispiel in Schweden früher den Tisch immer mitgedeckt hat für die lieben verstorbenen Familienmitglieder, weil man geglaubt hat, in dieser Zeit, in diesem Mellandagar, dass dann eben die Verstorbenen mit dabei sind und sich mit an den Tisch setzen und die Zeit mit ihrer Familie verbringen. Das fand ich ganz spannend. Und ich habe dann auch so ein bisschen an Deutschland gedacht. Da gibt es ja auch einige Rituale, die ich kenne oder Bräuche. Wie zum Beispiel meine Mama, die hat immer gesagt, man darf nicht Wäsche waschen zwischen Weihnachten und Neujahr. Das kommt irgendwie daher, dass man eben die Wäsche nicht aufhängen darf, weil sich da die Geister drin verfangen können.
Genau.
Berichtige mich, aber das war das, was ich als Kind, womit ich aufgewachsen bin. Und ja, also welche Tradition oder welche Rituale gibt es denn da in Deutschland oder im deutschen Kulturraum?
Ich könnte sagen, eins zu eins, was du jetzt erzählt hast, ist auch tatsächlich hier verankert und je nach Region. Ich glaube, ich würde nochmal auf die eine Frage von dir noch mit dazu eingehen, wie ich denn da dazu gekommen bin. Die hat nämlich genau mit dem zu tun, was du gerade erzählt hast, dass es diese Annahme gibt, dass die Welten, also die Echtwelt und die Anderswelt tauchdünn ist und dass die Geister längst verstorbener Zeiten dann mit rüberwandern können und auch an den Tisch sitzen können. Ich bin ein bodenständiger Mensch und ich habe das immer gehört und meine Oma hat auch nie Wäsche gewaschen und aufgehängt, weil sie immer gesagt hat, da könnten sich Geister drin verheddeln. Und ich habe dann immer gesagt, bei mir verheddelt sich alles Mögliche in meiner Wäsche, aber keine Geister. Für mich war das immer die Zeit, wo ich gesagt habe, da habe ich jetzt endlich mal Zeit, in Ruhe Wäsche zu waschen und aufzuräumen. Das habe ich ja sonst nicht. Ich habe viele, viele Jahre immer von diesen Rauhnächten gehört und ich habe es für mich als esoterischer Humbug abgetan. Es war komplett aus meinem Sinn draußen. Im Gegenteil sogar, ich habe irgendwann mal bei meinem Friseur vor 15 Jahren ein Seminar gefunden mit der Kraft der Engel der Rauhnächte wieder in die eigene Energie, wo ich dachte, man kann mit allem Möglichen sein Geld verdienen.
Beim Friseur war das?
Ja, beim Friseur.
Okay.
Und dann dachte ich, so ein Mist. Und dann war ich vor einigen Jahren, also vor 7 Jahren, in einer ganz persönlichen Lebenskrise. Und diese Lebenskrise, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe einen Sohn und ich habe einen Vierbeiner und da fehlt irgendwie der Mann dazu. Tatsächlich habe ich mit der Trennung gespielt von einem ganz liebevollen, lieben Menschen, aber nach 24 Jahren halt schon eine große Hausnummer. Und dann habe ich gesagt, okay, ich könnte jetzt zum Psychologen gehen. Und das machen wir Psychologen nicht so gerne, selbst zu Kollegen gehen. Aber ich könnte mich mit Freundinnen austauschen. Ich bin aber eher die einsame Wölfin im Konfliktstil. Das wollte ich auch nicht machen. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es halt mal mit diesen Rauhnächten. Es sagt immer jeder, es hilft einem für Klärung, was man tun soll. Und das habe ich dann gemacht und dann bin ich ins Internet gegangen und habe gedacht, okay, ich schau mal, was gibt's denn da für Bücher dazu? Und es war mir alles zu esoterisch. Genau an der Stelle. Und dann hat meine psychologische Neugier und Expertise war dann geweckt und da habe ich dann angefangen, mich mit den Rauhnächten näher zu beschäftigen und habe es aber komplett rübergezogen auf eine ganz solide, psychologisch fundierte Basis mit allen Bräuchen auch berücksichtigend. Und das war mein Eintritt in die Rauhnächte und jeder, der sie einmal gemacht hat, will sie nie wieder missen. Also ich habe niemanden gesehen, der gesagt hat, so ein Mist und so. Aber wer reinkommt, bleibt dabei, weil es eine klärende Zeit gibt für einen.
Also ich habe die Rauhnächte ja aufgrund deines Buches letztes Jahr das erste Mal gemacht. Und ich muss auch sagen, dieses Jahr ist so ganz anders verlaufen als geplant, aber es ist doch viel klarer in meinem Leben alles. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich eben diese Rauhnächte gemacht habe. Also ich kann das auch jedem empfehlen, euch das Buch zu kaufen von Tanja und das da zu machen, weil es einfach wirklich, wirklich toll ist und so viel mit einem selber macht. Und jetzt ist es ja so, dass wir heutzutage ja in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit leben und für viele Leute ja, wie du auch gerade beschrieben hast, diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich hauptsächlich Urlaub ist, irgendwie mal abschalten und Ruhe haben. Warum denkst du dann, dass diese Zeit ganz besonders gut und wichtig ist, um sich die dann auch mal zu nehmen? Ich meine, es macht ja auch Arbeit. Man muss sich hinsetzen jeden Tag, man muss die Fragen beantworten, man muss aufschreiben. Das ist ja schon vielleicht jetzt nicht so passend zu dem reinen Urlaubsgeschehen, einfach nur einen Film gucken abends oder so. Warum glaubst du denn, dass gerade diese Zeit so wichtig ist, dass man sich die dann auch nimmt?
Also ich glaube, per se ist es eine Zeit, in der wir alle gelernt haben, dass Arbeit auch mal ruhen darf. Ich glaube, das haben wir also alle gelernt, bis auf einige Branchen vielleicht in der Gastronomie. Aber wir wissen, da ist weniger los und deswegen haben wir es immer genutzt, um aufzuräumen, um klar Schiff zu machen und mal die Seele auch aufzuräumen und Urlaub zu machen. Ich glaube, man kann auch weiterhin Urlaub machen und zeitgleich dieses Ritual erbringen. Und ich finde, das wirst du auch wissen in dem Augenblick, wo du rausgehst. Und draußen sind Lichter und so. Das ist eine ganz, ganz besondere Stimmung in der Luft. Ich finde, Weihnachten und Advent und Schnee, das kann man riechen. Also das gibt was Eigenes und es spricht so alle Sinne an. Und letztendlich gibt es dann auch dieses magische Datum, was ja auch schon in Sichtweite ist, mit dem 31. Dezember, wo sich viele Leute dann wieder was vornehmen. Und warum sich das nicht vornehmen aneinander folgenden Tagen, wo man sich jedes Mal ein Stückchen mit etwas beschäftigt. Und ich glaube, dass eben diese Zeit zwischen den Jahren ganz besonders dafür geeignet ist, weil die meisten da auch wirklich Zeit haben oder sich nehmen könnten. Sag mal, wie ist es dir denn ergangen beim ersten Mal? Du hast ja dann wahrscheinlich den Einstieg gelesen. Warst du da überfordert zuerst oder kannst dich noch erinnern?
Nee, ich war nicht überfordert. Ich glaube, für mich war es am schwierigsten, die Konsistenz zu haben, also dann wirklich jeden Tag mich ranzusetzen. Aber ich habe es ganz diszipliniert gemacht. Aber ich dachte so, in diesem ganzen Weihnachts- und Familientrubel ist es gar nicht so einfach, mal sich die Zeit zu nehmen. Und deswegen habe ich auch viel beim Lesen oder bei der Arbeit, Arbeit kann man nicht sagen, also bei dem Durchführen des Rituals, der Rauhnächte, musste ich auch viel an Achtsamkeit denken. Das ist ja heutzutage auch so ein Schlagwort. Magst du dazu was sagen? Also das ist vielleicht eine Achtsamkeitsübung, die man macht? Oder
es ist auf jeden Fall ein Innehalten und sich Gedanken machen, ein Reflektieren. Die einen sagen Achtsamkeit, die anderen sagen drüber nachdenken. Ich finde, Begriffe sind immer so weit dehnbar. Ich glaube, was es sind Wohlfühlmomente für einen selbst, die auch manchmal auch Tränen bescheren. Vielleicht nochmal wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer. Also jede Rauhnacht ist einem Thema zugeordnet und so kann man sehr konzentriert, sehr sequenziell zu jedem Thema sich 3 bis 5 Fragen stellen, über die man so einfach mal im Alltag nicht darüber nachdenkt, sondern ganz bewusst inhalten kann und dann ist es eine Achtsamkeitsübung. Und was man dann noch dazu machen kann, ist Schreiben als Ritual oder Räuchern als Ritual. Ich räuchere nicht so gerne, ich mag die Gerüche nicht. Ich habe immer so eine Rauhnachtskerze. Das ist übrigens die meistgestellteste Frage an mich. Muss ich räuchern?
Muss man nicht, meinst du?
Nein. wenn du willst, Nein. ja, aber du musst es nicht. Wobei jeder, ich glaube, bei euch ist Sauna gehen ganz hip. Ja. Ja, so. Da gibt es auch viele Aufgüsse. Mhm. Und mit Tannen und mit Wacholder, ich weiß nicht, was da für Aufgüsse gibt. Und da steckt ja schon auch Wirkung da dahinter. Mhm. Also von dem her, ich glaube, das hilft auch, aber es ist nicht meins. Und das darf jeder für sich entscheiden. Rauhnächte sollen alles, nur nicht stressen.
Das ist total wichtig, dass du das sagst. Also so ging es mir früher, bevor ich dein Buch hatte, ging es mir so, dass ich dachte, ah, da muss ich jetzt irgendwelche Räuchersachen kaufen und irgendwie habe ich auch keine Ahnung so richtig, was ich machen soll. Also ja, ich hatte das schon jahrelang vor und habe immer gedacht, wie soll ich jetzt anfangen? Und was würdest du jetzt jemandem sagen, der auch vielleicht an dem Punkt ist, wo ich vor einem Jahr war? Wie sollte man denn anfangen am besten und braucht man was? Da hast du ja gerade schon ein bisschen was gesagt, aber was wäre so dein Einstieg in die Rauhnächte für jemanden, der es noch jetzt gern machen möchte dieses Jahr?
Also ich glaube, es ist ganz einfach, ohne dass es jetzt Werbung ist, sich ein Buch zu holen. Meins ist besonders schön. Aber es gibt so viele andere wunderbare Bücher auch dazu. Jedes Buch wird zu dem finden, wo es auch hingehören möchte. Das ist meine tiefe Überzeugung und Philosophie. Aber ich glaube tatsächlich, es braucht so einen Leitfaden. Es gibt auch im Internet extrem viel. Aber wenn ich ins Internet hineingucke, bin ich in der Regel nicht bei mir in der Innenschau, sondern ich schaue nach außen ins Internet. Also ich würde immer sagen, hol dir ein schönes Buch, was zu dir passt, und dann hangel dich durch. Und es braucht in der Tat nicht viel. Ich empfehle immer, überleg dir im Vorfeld, wie viel Zeit du da jeden Tag einplanen möchtest. So 20 Minuten, 30 Minuten wären schon cool. Aber manchmal gibt es auch Tage, da kommt man gar nicht dazu. Dann darf man sich nicht stressen und sagen, dann mache ich es halt an diesem Tag nicht oder überfliege es nur. Also es gehört quasi diese Zeitschau, wann will ich das haben, weil sonst kommt der Alltagstsunami einmal über einen weggefegt und dann ist es nicht mehr möglich. Das zweite ist einen schönen Platz mit einer Kerze, dass man so einfach so eine Wohlfühloase hat, in der man zur Ruhe kommen kann. Und dann dieses Buch und für mich ganz wichtig, ohne das geht's gar nicht, ist ein Journal, also ein Buch, wo ich mir meine Gedanken, meine Beobachtungen, ja, wo ich einen Dialog mit mir selbst hineingehe und es aufschreibe.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Ich werde mir dieses Jahr dann mein Journal nehmen vom letzten Jahr. Hab mir schon vorgenommen, dass ich da quasi jetzt meine rauen Nächte drin aufschreibe, also meine Erfahrungen und meine Gedanken. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt darauf, das jetzt zu lesen, nochmal ein Jahr später.
Toll.
Weil ich glaube, das ist auch ganz toll, der Prozess, wenn man dann nochmal sieht, okay, was habe ich mir so gedacht, wie ist es geworden, was habe ich erreicht, was habe ich vielleicht nicht erreicht. Also ich glaube, dafür ist es sicherlich auch ganz gut. Aber jetzt hast du ja am Anfang gesagt, dass du eben nicht so ein esoterischer Mensch bist, dass es dir viel zu esoterisch war. Nun bist du quasi die bekannteste Person zum Thema Rauhnächte geworden. Hat sich das dann für dich jetzt ein bisschen verändert im Laufe der Zeit? Also würdest du jetzt doch irgendwie was Spirituelles darin sehen? Oder ist es eher nach wie vor, dass du einfach sagst, okay, es sind psychologische Mechanismen, wir Menschen funktionieren so, Punkt.
Du siehst mich stocken und schmunzeln. Ja, es ist tatsächlich so, es hat sich was verändert und ich bin trotzdem noch in der Bodenständigkeit geblieben. Also ich glaube jetzt weiterhin nicht an Engelchen und Co. Ich sage immer, die Magie steckt in uns drin, indem wir uns erlauben, uns selbst zuzuwenden und uns mit unseren inneren Sehnsüchten, Gedanken auseinanderzusetzen. Und dann glaube ich, dass all das, was wir uns trauen, mal zuzulassen, hinzuschauen und so zu benennen, eine magische Anziehungskraft entwickelt. Andere würden tatsächlich sagen, die Tanja ist spirituell. Also wenn ich jetzt in meinem Unternehmenskontext unterwegs bin, dann würden die auch sagen, ja, einer an der Klatsche. Aber
so schlimm meinst du?
Tatsächlich. Also es gibt Unternehmen, die gucken mich an und sagen, ich bin nicht die Richtige. Ich hatte das, glaube ich, auch. Also ich tue mich schwer damit und trotzdem versuche ich mich manchmal selbst zu überzeugen, dass es genau das auch gibt, was wir nicht erklären können. Warum? Es gibt ja in diesen Rauhnächten dieses berühmte Ritual der 13 Wünsche. Das ist dieses Ritual, wo man am 21. Dezember bei der Wintersonnenwende für sich mal Dinge aufschreibt, die man loslassen möchte und zeitgleich an diesem Tag beginnt, sich 13 Wünsche aufzuschreiben. Die schreibt man jeden Wunsch einzeln auf einen Zettel und dann tut man diese Zettel einmal falten, sodass man nicht mehr lesen kann, und in jeder Rauhnacht zieht man einen dieser Wünsche und verbrennt ihn ungelesen mit einem Wunsch ans Universum oder an die Wesen in dieser Anderswelt, einem doch diesen Wunsch zu erfüllen. Und jetzt sagen die meisten, es sind aber nur 12 Frauennächte, aber 13 Wünsche. Dann sage ich immer, ja, der 13. Wunsch ist tatsächlich der, für den man selbst verantwortlich ist, ihn umzusetzen. Und du hast gerade gesagt, du bist schon total neugierig darauf zu schauen, was du letztes Jahr da reingeschrieben hast. Mhm. Ich mache das auch. Ich schreibe mir tatsächlich auch nochmal meine Wünsche insgesamt mit. Ich schaue da im Jahr über nicht mehr auf diese Wünsche. Aber wenn ich dann im Resümee drauf schaue und jetzt über mehrere Jahre hinweg, alle meine Wünsche haben sich erfüllt.
Oh, Wahnsinn.
Jeder
eine Gänsehaut.
Einzelne Wunsch. Und das kann ich nicht erklären. Weißt du, und ich bin bodenständig. Da kann ich sagen, naja klar, da gibt es so eine innere Motivation und dann steuert man drauf hin. Ich glaube aber auch, dass irgendjemand ist, der uns da führt und leitet und lenkt, auch wenn ich gleichzeitig immer sage, nee, den gibt's nicht.
Aber ich glaube, so sind die meisten Leute. Also ich glaube, wenn man mit Leuten mal persönlich ins Gespräch kommt und sich näher kennenlernt, dann haben ganz viele ihre kleine Alltagsspiritualität und auch natürlich ihre Religion. Ich meine, Religion hat ja auch einen festen Stellenwert für viele Menschen. Das kann ja auch, damit kann man ja auch vieles erklären. Das ist halt irgendwie spannend. Ich glaube, wir Menschen brauchen sowas auch irgendwie. Also, und es gibt ja auch Dinge, ich habe ja Biologie studiert und das ist ja eine Naturwissenschaft. Und ich war doch überrascht im Laufe meines Studiums, wie oft es Dinge gab, die wir eben nicht erklären können. Und das fand ich immer so spannend daran, dass man immer denkt, von außen betrachtet, man kann alles erklären. Und wenn man dann mal es von nahen erklärt, gibt es eigentlich überall auf der Welt Dinge, die wir nicht erklären können, obwohl wir das so gerne möchten. Und ja, vielleicht hilft es uns ja auch, das anzunehmen.
Ich bin ja Psychologin und ich bin systemisch ausgebildet. Das heißt, ich schaue immer mir den gesamten Kontext an, nicht nur eine Person. Und ich arbeite auch immer wieder mal mit Aufstellungen. Und in Aufstellungen, da geht ja jemand vielleicht Wildfremdes in eine Position hinein, von der jemand aus dem Familienkontext darstellt. Und dann kommen da Antworten hoch und für mich höchst spannend und für die Psychologie ist tatsächlich, dass das, wenn man das dann abgleichen würde mit der Person, mit der echten Person, dass das ungefähr dem entspricht, was der auch sagen würde. Und das kannst du gar nicht erklären. Da sagen die Psychologen dann immer dazu, das sind die sogenannten wissenden Felder. Man kann es nicht erklären, aber es ist so.
Spannend, spannend. Ich wollte jetzt mal ein bisschen wegkommen von den Rauhnächten und mal so ein bisschen allgemeiner über die Weihnachtszeit mit dir sprechen, weil die ja jetzt vor uns liegt und wir das alle genießen, dass wir jetzt mal wieder Glühwein trinken können und auf den Weihnachtsmarkt gehen können und die ganzen guten Sachen essen können. Also da gehört ja ganz viel dazu. Und in Skandinavien ist es ja so, dass wir ja hier die Dunkelheit nochmal präsenter haben als in Deutschland. Bei mir ist es im Dezember so, dass wir so 4 Stunden Tageslicht nur noch haben. Also es ist schon sehr, sehr dunkel. Und hier in Skandinavien gibt es ja sehr viele Dinge, die wir tun, um uns auch in der Dunkelheit wohlzufühlen. Also es gibt, wird viel mit Licht gearbeitet, also überall werden Kerzen angemacht. Es werden viele kleine Lichtquellen aufgestellt in den Fenstern, wo es sich dann auch so spiegelt und das Licht dadurch ein bisschen verbreitet wird, also vergrößert wird. Und was würdest du als Psychologin sagen, wie kann uns das Licht in der Dunkelheit helfen? Und was gibt es so für, vielleicht für Dinge, die man machen kann? Denn vielen Leuten geht es auch sehr schlecht in der dunklen Jahreszeit. Denen geht es einfach nicht gut, die sind traurig und ein bisschen schwermütig vielleicht. Was gibt es denn da für Tipps, was man auch in Deutschland machen könnte?
Also ein Wort zu diesem Licht. Ich habe ja jetzt gerade dieses wunderschöne Adventsbuch rausgebracht und da schreibe ich auch über dieses Licht, was ja eine ganz, ganz uralte Kultur ist und nicht um sich schön zu machen, sondern eigentlich um den Menschen draußen in der Dunkelheit zu signalisieren, du bist hier willkommen. Also und sich willkommen fühlen und willkommen sein. Ich glaube, das ist so eins dieser Grundprinzipien für die dunkle Jahreszeit, es sich selber gemütlich zu machen, um sich selbst in einem Raum willkommen zu heißen, im eigenen Raum mit Licht. Unfassbar schön und echt eine Möglichkeit. Ansonsten ist es tatsächlich dieses Rausgehen, wann immer möglich, um dieses Vitamin D3 ist das, glaube ich, also einfach, um die Hormone da in Wallung zu bringen. Ich selbst, ich bin jemand, ich komme ziemlich gut damit klar, deswegen schlüpfe ich, weil ich ja nicht eine, also ich bin ja keine Psychotherapeutin. Von dem her, welche Möglichkeit man hat, um gegen Depressionen oder Schwermütigkeit in der dunklen Jahreszeit anzukämpfen, die habe ich gar nicht von der Expertise her. Aber natürlich, der gesunde Menschenverstand sagt, mach es dir schön, verabrede dich und warte nicht drauf, dass das Telefon bei dir klingelt. Und einfach gemütlich und heiß dich selber bei dir herzlich willkommen. Und ich glaube, dann geht's schon besser.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass diese nordische Gelassenheit so ein bisschen daherkommt. Also, dass wir eben das so annehmen können hier in Nordschweden oder in Skandinavien generell, dass die Leute das vielleicht mehr annehmen, dass es so die Natur sich wandelt und man weiß halt, es gibt den Winter, vielleicht kommt das auch daher und dass man eben dieses Licht, das fand ich mich auch interessant, das ist ja in Schweden so, dass man eben immer Lichter ins Fenster stellt und da gibt es auch verschiedene Theorien, wo diese Tradition herkommt. Und eine ist eben auch, dass man eben Menschen helfen kann, falls ein Schneesturm ausbricht, dann ist es ja auch sehr schnell sehr gefährlich bei uns und dass man den Menschen dann helfen kann und signalisiert, hier kannst du Hilfe bekommen. Das finde ich total spannend, dass du das jetzt auch gesagt hast, weil das ist hier auch eine Theorie, warum man das hier macht, dass man überall Lampen in die Fenster stellt. Das ist ja in Deutschland, glaube ich, eher nicht so verbreitet, aber ich gebe das mal mit für jeden als Tipp, weil es einfach so eine Gemütlichkeit macht und man sich so wohlfühlt, wenn man eben eine Lampe im Fenster hat. So.
Ich glaube, das ist eine vergessene Tradition. Und ich glaube, dass es das früher vor allem auch im Erzgebirge mit diesen Holzbögen, die da waren, also es gab es immer schon und dann war es halt irgendwann mal gefährlich. Dann gab es ja auch diesen Zweiten Weltkrieg, wo die Verdunkelung mit da war, aber diese Kerze ins Fenster ist schon was Traditionelles auch hier, also auf jeden Fall.
Ja, also ich finde es auch wunderschön.
Ich habe noch eine Idee zu, du hast gerade ja gesagt gehabt, dass es die nordische Gelassenheit ist und ich sage tatsächlich, man kann Gelassenheit lernen. Jetzt sehe ich dann immer ganz viele Menschen, die sagen, irritiert, nee, gelassen ist man oder nicht. Nee, es gibt zu der Gelassenheit gibt's eine wunderschöne Schwestertugend, also ein wunderschöner Wert, der begleitend mit dabei ist und das ist die Besonnenheit. Und die Besonnenheit ist dieses, sich darauf vorzubereiten, wenn was passiert, wie ich damit umgehen kann. Würde bedeuten, wenn ich doch weiß, dass die Dunkelheit einziehen wird da draußen, dann sagt mir die Besonnenheit schon, welche Strategie werde ich denn da entwickeln, um gut über diese Zeit zu kommen. Also mit Lichter, mit Freunden, mit Weihnachtsmarkt oder vielleicht auch einfach mal mit die Traurigkeit zulassen und einladen. Auch das. Ja. Wir sind ja immer so schnell dabei, es aussperren zu wollen, weil es so ein ungutes Gefühl ist. Und ich sage immer, was passiert denn, wenn du es einlädst und dich mal deinem Schmerz auch hingibst? Darf doch auch sein, oder?
Ja, und ich glaube, das ist auch total wichtig, also dass man das macht. Ansonsten kann man ja gar nicht mit dieser Trauer umgehen lernen. Ne? Also das ist schon ein guter Punkt. Und ich glaube auch einfach, dass die Leute hier im Norden deswegen eben gelassener sind, weil man es eben einfach annimmt. Man weiß, dass es so ist und man versucht dann mit dem, ist genau wie du es gesagt hast, ne? Dass man dann versucht, mit dem, was man hat, das Beste daraus, also daraus zu machen, indem man es eben gemütlich macht, viel Wert darauf legt, dass drinnen alles schön ist, dass man backt mit der Familie. Das macht man ja in Deutschland auch. Das sind eigentlich so viele schöne Traditionen, die man ja auch in Deutschland hat, dass man eben Plätzchen backt und hier backt man eben andere Sachen. Was ich ganz schön finde hier in Nordschweden ist auch oft so, dass man, hier gibt es noch so alte Bäcker, also Bagerstiger heißen die, also so kleine Häuschen, da gibt es so alte Holzofen drin und die werden immer noch genutzt und gerade in der Weihnachtszeit, dann kann man die buchen hier in den Dörfern, überall sind die und dann trifft sich dort die Familie in der Weihnachtszeit und backt Brot den ganzen Tag, weil es dauert natürlich ewig, bis der Ofen dann so warm ist, dass man da auch wirklich Brot drin backen kann. Und ich finde das auch so eine schöne Tradition. Dann wird immer dieses spezielle Weihnachtsbrot gebacken. Das ist so ein ganz dünnes, sieht ein bisschen aus wie ein Fladenbrot, eine Mischung aus Fladenbrot und Knäckebrot, würde ich sagen. Und am Ende dieses Backtages machen dann die Familien heutzutage meistens Pizza zusammen in dem heißen Ofen. Und das sind ja so kleine Traditionen, auf die man sich dann immer wieder freut, jedes Jahr aufs Neue. Und deswegen sollte man versuchen, sich den Winter auch einfach schön zu machen und ja, eben besonnen daran zu gehen.
Guck
und gelassen.
Mal, der Norden und der Süden scheinen viel gemeinsam zu haben. Wir haben tatsächlich hier in dem Dorf, in dem ich wohne, ein sogenanntes Backhäusle. Und immer samstags wird dort Brot backe.
Schön.
Und am Abend, wenn der Ofen noch heiß ist, wird dünnete, das ist dem Pizza.
Witzig.
Süß, oder?
Ja, also, mega
ja,
süß, ja.
Genau, und ich glaube, dass da was Ähnliches. Nur was machen Menschen in Großstädten? Und jetzt nochmal, warum ihr vielleicht oder warum es da oben gelassener ist. Ich glaube, das sind die Beziehungen zueinander sind einfach nochmal ganz anders gefestigt als jetzt einfach in diesem Deutschland. Und ich bin wieder in dieser, leider blödes Wort, Kriegsthematik mit drin, was wir bis heute miterleben, dass es viele verlorene Seelen sind, die unterwegs sind, die wenig in Familienverbünden oder in Verbünden unterwegs sind. Und dann noch auch so viele Jahre nach diesen schrecklichen Geschehnissen immer noch versuchen, wieder zu sich selbst zu finden. Und ich glaube, dass die Einsamkeit in den nordischen Ländern nicht so ausgeprägt ist wie hier, oder? Glaubst du nicht? Habe ich eine falsche Annahme zu euch?
Ich glaube schon, dass es in Schweden auch Probleme mit der Einsamkeit gibt, weil wir haben natürlich schon, also was kein Vorurteil über Skandinavien ist, ist leider die sehr hohe Suizidrate. Und ich glaube, Menschen werden ja nur aufgrund ihrer Einsamkeit sicherlich auch zu so einem Schritt getrieben, könnte ich mir vorstellen. Also es gibt hier auch viele Diskussionen, aber es wird eben auch versucht zu thematisieren, etwas gegen die Einsamkeit zu tun. Und ich finde es ganz schön, dass eben die kleinen Dörfchen oder auch die Städte versuchen, gegen die Einsamkeit anzugehen. Und sie sagen, also hier wird auch gesprochen von einer Epidemie der Einsamkeit. Und dass es da aber Programme gibt, wo man wirklich versucht, die Leute da rauszuholen aus ihrem Zuhause sozusagen. Also, dass man Angebote schafft, wo man in der Gemeinschaft etwas machen kann. Und das kenne ich zum Beispiel aus Deutschland jetzt nicht so, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach nie drauf geachtet habe. Aber hier gibt es zum Beispiel ganz, ganz viele Sachen, wo man einfach mal was basteln kann. Also Bastelnachmittage für Frauen und Aquarell malen und Sprachen lernen. Also es gibt so ganz viele Angebote bei uns, die man nutzen kann und wo auch ganz viel Werbung für gemacht wird, dass man eben sich trauen soll, dahin zu gehen, eben um dieser Einsamkeit ein bisschen vorzubeugen. Aber ja, vielleicht gibt es sowas bei dir auf dem Dorf auch.
Bei uns heißt das tatsächlich Nachbarschaftshilfe, Mikado und so. Also das ist eine schöne Bestrebung. Und du hast aber gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Das heißt, das eine ist der Mut, da auch hinzugehen. Und viele haben eben diesen Mut nicht. Mich überrascht es gerade, dass es bei euch oder dass es in Schweden auch ein großes Thema ist, ein gesellschaftliches Thema der Einsamkeit. Ich glaube tatsächlich, dass Gemeinschaft natürlich die Antwort da drauf ist. Wobei ich glaube auch immer, es braucht die Mischung zwischen Alleinsein und gesellschaftlichem Miteinander. Die gute Mischung macht es dann wieder aus.
Ja.
Aber, ja, genau. Wie verbringst du denn Weihnachten?
Na, mit meiner Familie. Wir müssen immer hier bei uns sein im Haus, weil es ja meistens sehr, sehr kalt werden kann in der Weihnachtszeit. Das ist dann der beginnt der Hochwinter im Januar und Ende Dezember beginnt das dann so ein bisschen schon. Und das heißt, wir haben dann die kälteste Zeit des Jahres vor uns. Und tatsächlich müssen wir halt immer auch zu Hause sein, dass wir einfach unser Haus heizen. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Ansonsten, aber wir haben so eine gute Mischung, würde ich sagen. Wir haben mittlerweile hier einen guten Freundeskreis aufgebaut. Und natürlich ist Weihnachten in Schweden auch ein reines Familienfest. Und das ist gar nicht so einfach als Auswanderer, so ein Familienfest fern der Heimat zu feiern. Weil, ja, die Schweden natürlich in ihrer Familie feiern. Und da ist man als deutscher Einwanderer nicht unbedingt eingeladen. Aber es gibt ja auch noch andere Auswanderer hier in Schweden. Und wir haben uns jetzt, also wir machen eine bunte Mischung. Wir werden uns mit brasilianischen Freunden treffen. Wir wollen dieses Jahr deutsch-brasilianisches Weihnachtsfest feiern. Da freue ich mich schon drauf. Und dann haben wir so eine andere Familie. Da sind auch die Großeltern mit hergezogen. Das ist uns jetzt so ein bisschen unsere Adoptivgroßeltern. Die haben uns ein bisschen mit unter ihre Fittiche genommen. Mit denen wollen wir uns treffen. Und wir werden also jeden Tag was Schönes machen, was Schönes kochen. Und besonders toll finde ich es dann immer, wenn man das kombinieren kann aus verschiedenen Kulturen. Also wir überlegen jetzt schon unser deutsch-brasilianisches Weihnachtsfest. Da haben wir schon festgestellt, dass die Brasilianer, wir kommen ja auch aus Norddeutschland, bei uns isst man der Kartoffelsalat an Heiligabend und die Brasilianer essen auch Kartoffelsalat. Also werden wir zwei verschiedene Arten Kartoffelsalat machen. Und ja, also ich glaube, das wird sehr schön. Aber wir genießen natürlich auch die Zeit mit unseren Kindern, weil die die werden jetzt schon langsam relativ groß. Die sind 7, 10 und 11. Aber noch in einem Alter, wo sie diesen Zauber der Weihnacht so sehen und sich aber schon erinnern können an die vorangegangenen Weihnachtsfeiern und jetzt darüber reden, welche Traditionen wir dann machen, was wir machen wollen, worauf sie sich wieder freuen. Und das ist halt total schön. Also ich finde Weihnachten mit Kindern ist nochmal was ganz Besonderes.
So, Wiebke, jetzt darfst du mal ein Fenster zu dir aufmachen. Ich habe so eine Vorstellung zu euch, wie ihr, wenn es draußen schneit, dann Weihnachtsklar ist, der Christbaum muss jetzt her, dann nimmt dein Mann eine Axt und die ganze Familie geht dann im Wald und ihr hämmert da selber einen um. Ist das so? Das würde ich
Ja,
wow.
Ja. Das ist so tatsächlich. Es ist so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz hier oben in Nordschweden. Für den eigenen Gebrauch holen sich die meisten den irgendwo aus dem Wald. Wir haben ja genug Wald hier.
Und was habt ihr für Bräuche um euren Christbaum drumherum?
Also in Schweden ist es ja ein lustiger Brauch, den haben wir tatsächlich aber noch nicht zu Hause gemacht, dass man nämlich um den Weihnachtsbaum tanzt an Heiligabend, so wie Pippi Langstrumpf. Das ist tatsächlich wirklich so, da werden dann bestimmte Lieder gesungen und dann fässt sich die Familie an die Hand und tanzt um den
wie
Weihnachtsbaum.
Schön.
Also eigentlich wollte ich das dieses Jahr auch mal machen, weil ich finde das so lustig und so langsam sind wir ja schon lange genug in Schweden, um das auch mal auszuprobieren.
Freue mich auf Bilder und im Internet, wenn ich das dann sehe.
Ja.
Genau. Soll ich dir mal erzählen, was wir für Bräuche haben um den Christbaum?
Ja, mach, erzähl du mal.
Wir haben nämlich tatsächlich zwei coole Bräuche, einen familiären und einer, der ist hier regional. Der familiäre ist, wie heißen denn deine Christbäume?
Unsere haben keinen Namen.
Siehst du, und dann werden sie beliebig. Jeder unserer Christbäume hat einen Namen. Es hat alles angefangen, jetzt pass mal auf, und es entsteht bestimmt ein Bild im Kopf mit der kugelrunden, dicken Bertha.
Okay.
Das war eine super süße, dicke Tanne. Nicht ganz so groß, aber sie war goldig. Dann war der stolze Ferdinand, war auch schon bei uns. Dann gab es das Jahr, wo es tatsächlich, wo wir zu spät dran waren. Dann haben wir gleich zwei genommen, Kalle und Kralle. Die waren einfach Kümmerlinge.
Okay.
So, also tatsächlich, unsere Familientradition ist, wir geben unseren Tannenbäumen Namen und wir erzählen dann nicht von 2022 und 2023, sondern wir erinnern uns an den Namen. Das ist eine total schöne Tradition.
Ich glaube, das werden wir auch machen dieses Jahr. Ich glaube, wenn ich es meinen Kindern erzähle, das werden die richtig toll finden. Das werden wir auch machen.
Das ist mega. Und das
und
andere,
zweite?
Dieses Regionale, das heißt bei uns Christbaum loben. Und zwar direkt nach Weihnachten lädt man quasi hier die Umgebung ein. Dann sagt man, schaut doch mal unseren Christbaum an, wie schön der ist. Und egal, wie schön oder hässlich der in den eigenen Augen ist, kommen dann alle und dann gibt's ein Schnäpsle und dann sagen alle, boah, ist der aber schön. Dieser Christbaum, ja. Und danach dann wird einmal O Tannenbaum gesungen, die erste Strophe aber nur, weil man muss ja dann weiter zum nächsten Christbaum gehen. Und dann geht das Christbaum loben.
Ist ja auch super lustig.
Super
das
süß,
ist ja auch
oder?
Witzig. Wann macht man das?
Das machst du nach Weihnachten.
Also nach Weihnachten.
Also wenn der Baum noch steht und wenn quasi der Familienstress rum ist, dann gehst du in einer anderen Kombo sozusagen los und es ist sehr lustig. Aber bitte nur einen Schnaps pro Baum.
Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn man das ganze Dorf abläuft, dann wankt man nach Hause wahrscheinlich. Aber in Schweden gibt es auch noch eine ganz lustige Sache, die kennen ganz viele Deutsche, nämlich aus einer Werbung, ich glaube aus den 90ern von IKEA, wo nämlich die Weihnachtsbäume rausgeschmissen werden. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an die Werbung erinnern? Wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube, der hieß Knut oder Kurt.
Genau,
Knut. Guck mal, die haben auch einen Namen. Schweden?
Na, aber das ist der Tag, also es ist ein eigener Feiertag sozusagen. Das ist der Knutsdagen und das ist am 13. Januar. So lange bleibt nämlich der Weihnachtsbaum stehen in Schweden. Nämlich ist es dann das offizielle Ende der Weihnachtszeit und dann werden auch Lieder gesungen und Sachen, also Sprüche aufgesagt. Also irgendwie reimt sich dann ganz viel auf Knut und Slüt, also Nu er Julen Slüt. Heißt, jetzt ist Weihnachten vorbei. Und da ist es dann quasi so ein ganz bewusstes Loslassen der Weihnachtszeit, was ich echt auch total süß finde. Und da ist es dann so, dass man nochmal die Reste isst, also was so vom Weihnachtsessen noch irgendwie übrig ist, eingefroren oder so, da trifft man sich dann nochmal und isst es nochmal gemeinsam mit der Familie, dann wird der Baum abgeschmückt und dann wird der Baum aus dem Fenster rausgeworfen, ganz oft. Also es ist tatsächlich so. Und dann liegen tatsächlich hier in Schweden, auch in Stockholm und überall, einfach die Weihnachtsbäume so auf der Straße und die werden dann halt die Tage später abgeholt. Aber ich finde das auch irgendwie super lustig, dass man da nochmal so einen Endpunkt setzt von dieser Weihnachtszeit am 13. Januar. Und passt dann ja auch wieder so ein bisschen zu der Rauhnacht-Thematik, dachte ich mir, dass man eben nochmal bewusst loslässt und dann symbolisch so den Neuanfang startet, oder? Was meinst du? Würde
ja,
das passen, oder?
Ich glaube auch, dass es so Rituale und so ganz bewusste Punkte gibt, zu denen man sagen kann, und von da dann nehme ich Abschied und von da an geht's dann weiter. Mhm. Und das ist ja bei den Rauhnächten sozusagen der Dreikönigstag. Das ist der, an dem man sich ausrichtet auf das Jahr und sich mal im Januar erstmal so einpendelt, ohne gleich loszulegen, sondern mal zu schauen, wo geht's hin. Ich finde, das ist eine wunderbare Tradition und also passt zu den Rauhnächten, passt zu der ganzen Zeit einfach dazu. Ich bin ja fest überzeugt, dass jedes aktive Loslassen auch wunderbare Freiräume schafft, in denen man sagen kann, okay, und da darf ich jetzt auch ganz legitim, ganz behutsam wieder was reinlegen, was ich gerne hätte. Was soll stattfinden in diesem Jahr?
Ja, das finde ich auch immer ganz spannend, weil ich bin jemand, mir fällt Loslassen relativ schwer. Und wenn ich es dann geschafft habe, dann bin ich immer, merke ich auch immer diese Leere, diese Leerstelle, die dann wieder gefüllt werden kann. Das ist auch ein befreiendes und gutes Gefühl. Aber was ich dich jetzt noch fragen wollte, ist, ich habe ja Kinder und eine Familie und witzigerweise habe ich letztes Jahr die Rauhnächte zusammen mit meiner Schwiegermutter gemacht. Und ich frage mich so ein bisschen, hast du da vielleicht einen Tipp? Kann man das irgendwie mit der Familie gemeinsam machen? Kann man das auch mit Kindern schon machen? Oder was meinst du?
Ja, unbedingt. Also dieses Ritual der 13 Wünsche ist für die Kinder extrem schön. Es gibt auch eigene Bücher dazu. Eine Kollegin, die Christine Dohler, die hat eins der ersten geschrieben, Rauhnächte mit Kinder erleben, wo es noch eine kleine Elfin gibt, die das mitbegleitet. Ich finde schon allein dieses Bild, wenn man sagt, okay, es gibt so eine gemeinsame Wunschdose dieser 13 Wünsche und sich auf der Ebene des Alters mit den Kindern da mit zu involvieren, das ist für Kinder extrem wichtig und auch, ich würde mal sagen, lehrreich innezuhalten und sich bewusst zu überlegen, für was ist man denn dankbar und was würde ich mir gerne wünschen. Und das ist in der Regel bei den Kindern auch abseits jeglicher, ich sag mal, Puppe- und Karrierebahn oder jetzt sind es ja eher Smartphones oder so, sondern wenn wir es schaffen, uns gesichtsmäßig zuzuwenden und herzensmäßig zuzuwenden, dann sind die Kinder da wunderbar mit drin. Also ja, unbedingt mit Kindern, aber auch kindgerecht. Und dieses Ritual der 13 Wünsche macht den Kindern einen Heidenspaß auch.
Ja, das glaube ich. Ja, ich versuche es auch jedes Jahr für meine Kinder so ein bisschen, das ist bei uns die Familientradition an Silvester, dass ich da den ganzen Abend immer jede Stunde eine Aktivität habe quasi. Und es hat auch immer ganz viel mit Zurückschau zu tun und mit Wünschen fürs neue Jahr. Und die Kinder fordern sich das jetzt. Also letztes Jahr hatte ich nicht so richtig Lust, muss ich sagen. Da war ich so, ach, und da hatte ich ja die Rauhnächte gemacht und habe ich irgendwie gedacht, ach nee. Aber meine Kinder haben sich das richtig eingefordert. Und ein Bestandteil ist beispielsweise, dass wir so Luftballons haben. Und da schreibe ich immer die Uhrzeiten auf und dann dürfen die kaputt machen. Die Uhrzeit. Das fände ich natürlich auch mal ganz toll. Dann knallt es schon so ein bisschen und so. Und ja, ich habe so ein bisschen überlegt, dieses Jahr mit meinen Kindern auch über die Rauhnächte zu sprechen, weil ich glaube, es würde denen sehr, sehr gut gefallen. Also, und ich glaube auch, dass diese Selbstversorge, die man im Endeffekt lernt, wichtig ist für Kinder, oder? Was meinst du dazu? Also, ich finde, das ist ja im Endeffekt Selbstversorge, die man dann betreibt, in dem Moment, wo man sich damit beschäftigt,
ich glaub,
auch mit den Fragen.
Da können sich Kinder ganz, ganz viel abschauen da davon. Also ich habe ja nicht drei wie du, ich habe ja in Anführungszeichen nur einer, aber der Mika, das ist ein nordischer Name, der Mika weiß ganz genau, dass diese Zeit die Zeit ist, in der ich mir selbst Fürsorge gönne und mich zurückziehe und da auch keiner stören darf und auch soll. Und schon allein, dass er das mitbekommen hat, lässt mich hoffen, dass er eines Tages auch genau das für sich erleben kann, wenn er dann einfach weiß, er braucht Zeit für sich, er möchte sich mal in Ruhe Gedanken machen, dass das ganz legitim ist. Und da können wir einfach nur über Vorbilder sein und Ideen geben, mitnehmen. Also das Einzige, was er mal irgendwann mal gesagt hat, das erste Jahr hatte ich versucht, die Rauhnächte auch mit Räuchern zu verbringen und er kam später hierher und sagte, nach was stinkt's denn hier? Also da sind wir uns wahrscheinlich ähnlich, wenn wir sagen, wir können die Gerüche, die sind einfach nicht unsere, aber der weiß, das ist Tabuzeit. Genau. Also, dass es Selbstfürsorge ist, darf von anderen nicht übergriffig benutzt werden. Und das wird er lernen.
Und ich finde, das ist wirklich wichtig, dass man das auch gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit irgendwie nicht vergisst und dass man das auch seinen Kindern vorlebt. Also, ich finde, da ist es gerade für uns Mütter oft auch schwer, weil wir sind ja so universell, wir sollen ja eigentlich, also wir machen es sowieso immer falsch, also wir arbeiten zu viel, zu wenig, wir kümmern uns zu viel um die Kinder, zu wenig, aber wir sind natürlich auch immer da und das sollen wir auch, aber ich finde, es ist auch wichtig, dass meine Kinder wissen, dass ich meine eigenen Grenzen kenne, damit sie ihre eigenen Grenzen später auch kennen können. Also
ich finde es wichtig. Ich habe ja ganz viele Interviews mit der Zeit und mit anderen Zeitschriften und ich habe vor 2 Jahren ein Interview gehabt, da hat es mir fast den Boden rausgehauen. Da hat es mich so wütend gemacht, eine Frage, weil die Journalistin mich gefragt hat, aber haben wir nichts Besseres zu tun, als jetzt hier die Rauhnächte zu zelebrieren auf der Welt? Toben die Kriege und du kümmerst dich um dich mit Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Und dann habe ich gesagt, schau mal in die siebte Rauhnacht hinein. Du kannst nur für andere auch gut da sein, wenn es dir selber auch gut geht. Und es ist ein Unterschied zwischen einer Selbstbekenntnis und einer Selbstversorgung, Fürsorge und Egoismus. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Mm. Und letztendlich glaube ich an ein System, das nenne ich aus der Psychologie immer ansteckende Gesundheit. Mm. Je mehr Menschen quasi sich auf Werte wieder besinnen, und das ist ja die Zeit der Rauhnächte, wir besinnen uns ja auf das, was wichtig und wirklich wert ist, und wir schmieden keine Kriege dessen, dann können wir das auch wieder im Sinne der ansteckenden Gesundheit in die Welt hineintragen. Und meine Hoffnung ist, ohne Politik und ohne Waffen und was da alles geht, quasi dieses Friedenslicht, jetzt immer wieder im Licht, in die Welt hineinzutragen. Also es ist quasi über Bande, aber diese Frage fand ich bodenlos. Eine andere Frage war es, ob es nicht Weltflucht ist. Also im Sinne von dem, was wichtig ist, sich abzuwenden, sage ich nie, um sich Auszeit zu nehmen, ein Stück neben den Teller zu treten, zu sehen, was passiert denn da eigentlich wieder, um gestärkter reinzugehen, weil wir sind Spielball dessen, was da draußen passiert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber genauso ging es mir in diesem Jahr auch. Also ich bin durch die Rauhnächte sehr viel gestärkter in dieses Jahr 2025 gegangen und habe mich auch weniger vom Außen verunsichern lassen, muss man sagen. Das Rauschen der Welt bleibt ja auch bei uns in Lappland nicht aus. Wir wissen schon auch, was so passiert in der Welt, und man ist natürlich auch erschüttert von vielen Dingen. Aber für mein eigenes Seelenheil habe ich das gemerkt, dass es mir sehr gut getan hat. Und ich glaube, das hat ganz viel wirklich mit diesen Rauhnächten zu tun, dass ich einfach viel gestärkter in diesem Jahr war, emotional gestärkter. Und dann kann ich ja auch wieder gut für andere da sein. Das ist genau wie du sagst. Und auch gut für meine Kinder und meine Familie da sein zum Beispiel. Ja, apropos Kinder und Familie, ich habe ja am Anfang dir die Frage der Nordnotiz gestellt, und du warst ja schon total auf dem richtigen Weg. Ich finde das aber irgendwie so eine süße Tradition hier in Schweden, die auch ganz wichtig für meine Kinder ist. Also dieser Brauch kommt aus dem ländlichen Schweden, mit dem, dass man eine Schüssel mit Grütze oder heutzutage mit Milchreis am Weihnachtsabend rausstellt. Man hat mich immer geglaubt in Schweden, dass auf den einsamen Höfen und auf diesen sehr ländlichen Gebieten glaubte man nämlich, dass jeder Hof einen kleinen Tomte hat, also einen kleinen Hausgeist, der sich um die Bewohner des Hofes und um die Landgüter, die dazugehören, kümmert. Und dieser Tomte ist eigentlich ein ganz alter Hausgeist, der also noch aus der Vorzeit kommt, bevor man dann diesen Hof gebaut hat. Und der ist eigentlich sehr freundlich und wacht eben über die ganze Familie. Und dazu gehören auch die Tiere und wie gesagt die Ernte und eben alle Familienmitglieder. Und man muss diesen Geist aber gut behandeln, denn wenn man das nicht macht, kann der halt auch wütend werden und dann bekommt man Unglück im nächsten Jahr. Und deswegen ist es da bis heute so, dass die Schweden, also wirklich die meisten, eben abends eine Schüssel rausstellen mit diesem Riesgrinsgröt. Das ist dieser Milchreis, den man an Heiligabend hier isst. Und da muss ein großer Klecks Butter in die Mitte, damit der auch wirklich sich darüber freut. Und man bedankt sich sozusagen für die Hilfe des Hausgeistes im letzten Jahr und wünscht ihm alles Gute, frohe Weihnachten. Und ich finde das eine süße Tradition. Und es gibt einem auch irgendwie so ein gutes Gefühl, finde ich. Also wir machen das auf jeden Fall auch und bedanken uns und hoffen dann auf ein gutes nächstes Jahr und eine gute Ernte im nächsten Jahr.
Wunderschön. Ich habe mir gerade überlegt, wie ich jetzt die Schüssel rauslege. Allerdings muss ich darauf achten, dass mein Hund sie nicht sieht. Sonst ist unser schwäbischer Albtomte da nicht sehr glücklich, weil er nur ein leeres Schüsselchen vorfindet, dafür aber mein Hund eine Zuckerschnute dafür hat. Toll, toll. Ja, vielen Dank fürs Teilen dieser wunderschönen Tradition.
Ja, ich dachte mir, vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen zu Hause erzählen, seinen Kindern, wie das in Schweden ist. Ich finde sowas immer total niedlich und Kinder finden sowas ja auch immer echt total spannend, wenn sie hören, wie andere Kinder Weihnachten feiern und was man woanders macht. Ich würde dich jetzt noch ganz kurz fragen, jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angekommen, aber hast du denn einen besonderen Wunsch, der vielleicht nicht zu persönlich ist fürs nächste Jahr oder wo du schon weißt, was du bei deinen 13 Wünschen mit aufschreiben wirst?
Also ich habe ja vorhin gesagt, dass alle meine Wünsche in Erfüllung gegangen sind und ich bin jemand, der fast für sich behaupten kann, ich bin wunschlos glücklich.
Oh, wie schön.
Das ist ein unfassbares Gefühl. Also andere sagen, die ist bei sich innerlich angekommen. Die strahlt auch diese Liebe und Zuverlässigkeit aus. Und trotzdem gibt es immer noch kleine Wünsche. Und die kleinen Wünsche sind, also meine Eltern gingen gerade beide gleichzeitig in Pflege. Aber ich möchte mein Wohnmobil unbedingt noch mehr nutzen und wollte eigentlich in diesem Jahr schon die Polarlichter sehen mit meinem Wohnmobil. Und ich bin mir fast sicher, dass ich bei dir da oben wo vorbeizischen werde, dich besuchen komme.
Musst du auf jeden Fall.
Das ist mein Wunsch fürs nächste Jahr. Übrigens, wenn ein Wunsch in dem einen Jahr nicht wahr wird, dann nimmt man den einfach mit fürs nächste Jahr. Und der hat dieses Jahr keinen Platz gehabt und es ist auch in Ordnung. Und den nehme ich mit. Und dann gibt es irgendwann mal Bilder von uns beiden bei dir in Lappland und du zeigst mir deine Polarlichter. Wie wäre das?
Siehst du? Das kriegen wir doch hin. Also ich glaube, den Wunsch, den kann ich dir erfüllen, dass du hier mal eingeladen bist und wir genau gemeinsam polarlich dann auf die Spur kommen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall machen. Ach Mensch, vielen Dank, liebe Tanja. Ich fand diese Folge total bereichernd. Ich finde das total beeindruckend, was du zu erzählen hast. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt noch viele Stunden mit dir weiterreden. Vielleicht lade ich dich auch nochmal ein, wer weiß. Ich hoffe auch, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit jemandem, der auch Interesse hat für diese besondere Zeit zwischen den Jahren. Und ich wünsche euch ganz viel Licht in der Dunkelheit und ein bisschen Magie in den rauen Nächten. Ich hoffe, dass ihr sie vielleicht feiert. Und ich wünsche euch auch, dass auch bei euch ein kleiner Tomte über euch wacht. Und vielleicht bedankt ihr euch mal bei dem. Und wenn ihr diesem Podcast noch nicht folgt, dann folgt ihm doch gerne, gebt mir gerne eine Bewertung und ansonsten sage ich erstmal Heydo aus dem hohen Norden.